Wer zum Nachteil der Republik Österreich einen geheimen Nachrichtendienst einrichtet oder betreibt oder einen solchen Nachrichtendienst wie immer unterstützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren zu bestrafen. So steht es im österreichischen Strafgesetzbuch im sogenannten Spionageparagraphen. Österreich und die Spionage waren schon immer eine spannende Verbindung. Es gibt ganze Stadtführungen in Wien, auf denen nicht nur auf den dort gedrehten Spionageklassiker Der dritte Mann eingegangen wird. Man bekommt auch die Ungeheuerlichkeit zu hören, dass sich aktuell ca. 20.000 Spione in Wien tummeln. Über das Thema Spionage in Österreich und wie damit Politik gemacht wird, darum geht es jetzt mit dem österreichischen Politikberater Robert Willacker. Guten Tag, Herr Willacker.
Danke für die Einladung.
Ja, erstmal, ist das Thema Spionage ein typisch österreichisches? Was macht dieses Geschäft gerade hier in Wien in Österreich so besonders und vielleicht sogar besonders attraktiv?
Ja, also auf der einen Seite ist natürlich Wien über Jahrzehnte auch aufgrund seiner Lage in Europa ein sehr beliebter Tummelplatz von Spionen aller Art gewesen. Ein Land am Rande des Eisernen Vorhangs, ein neutrales Land, sozusagen ein bisschen eine Pufferzone zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und das hat aufgrund dieser Lage, war das schon immer prädestiniert. Sie haben jetzt den schönen Spionageparagraf zitiert, das ist der 256 StGB Strafgesetzbuch hier in Österreich. Und der fasst auch gleich schon ein bisschen die Besonderheit zusammen, die es mit Spionage in Österreich auf sich hat. Spionage ist nämlich nicht grundsätzlich verboten. Sie ist nur dann verboten, wenn sie sich gegen die Interessen der Republik Österreich oder zum Nachteil der Republik Österreich, wenn sie dort ja in diesem Zusammenhang stattfindet. Wenn jetzt ein Geheimdienst eines Drittstaats in Österreich tätig ist und zum Nachteil eines ebenfalls Drittstaats spioniert, dann ist das nicht illegal, also dann ist das legal. Und damit ist das natürlich ja ein sehr beliebter Spielplatz, nennen wir es mal so.
Und der aktuelle Anlass, warum wir hier überhaupt sprechen, ist, dass die Justizministerin von Österreich, Alma Sadic, jetzt gesagt hat, wir müssen diesen Spionageparagraphen ändern. Und zwar wasserdicht in alle Richtungen. Es darf gar nicht mehr spioniert werden. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das ist korrekt. Das ist jetzt der legistische Ausfluss aus den Diskussionen, Enthüllungen, wie man möchte, der letzten, ja, man muss sagen Jahre, aber vor allem auch der letzten Wochen.
Können Sie mir diese Enthüllungen einmal ein bisschen zusammenfassen, beziehungsweise aus Ihrer Sicht darstellen?
Ich kann es versuchen. Die Lage ist nach wie vor etwas unübersichtlich, auch weil sich die Faktenlage jede Woche ändert. Das ehemalige, muss man ja heute sagen, BVT, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, ist von seiner Organisationsart her eine Sicherheitsbehörde gewesen mit nachrichtendienstlichem Charakter. Also steckt ja schon im Namen drin, auf der einen Seite der Verfassungsschutz, auf der anderen Seite die Terrorismusbekämpfung, also die äußere Abwehr von Gefahren. Und diese untersteht als Behörde dem Bundesministerium für Inneres. Ist es so, in Österreich war das Innenministerium, Abgründung der Zweiten Republik nach dem Krieg, erst sehr lange rot, also sprich sozialdemokratisch, und dann sehr, sehr lange, über Jahrzehnte jetzt eigentlich christlich, christdemokratisch, ÖVP geführt. Und es haben sich in dieser Zeit, ohne dass ich jetzt parteipolitische Schuldzuweisungen machen möchte, aber offenbar ja Netzwerke oder Wildwüchse breit gemacht, so dass wir jetzt davon ausgehen müssen, dass es einen kleinen Kreis von Doppelagenten innerhalb dieses BVTs gab, die versucht haben oder nicht nur versucht haben, sondern nach allem, was wir jetzt wissen, auch erfolgreich für Russland spioniert haben innerhalb des BVTs. Und da ist jetzt natürlich, wie man sich vorstellen kann, eine umfassende politische Aufarbeitung gerade im Gange. Und dementsprechend viel Rauch erzeugt das Ganze natürlich auch.
Vielleicht können Sie das für unsere Schweizer und deutschen Hörer gesondert auch nochmal erklären. Dieses ehemalige BVT, das wird immer wieder kritisiert, hatte einen Geburtsfehler, nämlich dass viele Leute, die eigentlich gar keinen Zugriff mehr auf die Informationen haben sollten, doch Informationen drauf haben. Können Sie darauf vielleicht nochmal eingehen, was da die Besonderheit war?
Ja, also es ist natürlich so, das ist etwas Grundsätzliches, was bei Geheimdiensten, beim Verfassungsschutz, der natürlich letztlich als politisch kontrollierte Behörde, einfach weil de facto ein politisches Ministerium natürlich die Aufsicht hat, ein Stück weit auch zum Spielball der Politik werden kann. Und das ist umso mehr der Fall, wenn über sehr, sehr lange Zeit eine und dieselbe Partei die Aufsicht innehatte in dem gleichen Ministerium, dann etablieren sich, möchte fast schon sagen, zwingendermaßen Strukturen, die irgendwann problematisch werden könnten. Und es war offenbar jetzt so, dass gezielte Abfragen, also von ja, hochsensiblen Daten, sprich die Aufenthaltsorte von ausländischen Journalisten, von wichtigen Beziehungspersonen, Informationspersonen, dass die von einem doch etwas größeren Kreis von Personen abgefragt werden konnte. Es hat sich auch während der BVT-Affäre, also das Ganze hat mittlerweile seinen Ursprung genommen in dem Untersuchungsausschuss, der sich rund um Vorwürfe mit dem BVT zusammengesetzt hat, hat sich auch herausgestellt, dass einfach die Datensicherheit innerhalb dieses Bundesamts sehr, sehr fragwürdig war. Es wurde mit nicht zertifizierten Programmen gearbeitet. Es wurden bei einer Hausdurchsuchung tonnenweise unbeschriftete Datenträger gefunden. Also das Ganze hat insgesamt kein gutes Bild gezeichnet über die Verlässlichkeit und über die, ja, Geheimhaltung, nenne ich es mal, innerhalb dieses Bundesamts. Wir reden die ganze Zeit auch immer in der Vergangenheitsform, weil das BVT wurde 2002 gegründet und wurde dann 2021 aufgelöst. Die Nachfolgeorganisation ist jetzt die DSN. Ja, also das BVT als solches existiert nicht mehr, aber die politischen Scherben, die werden jetzt noch zusammengekehrt.
Wie sieht es jetzt mit dieser Nachfolgeorganisation aus? Hat man die Fehler ausgebügelt? Also kann man jetzt von einem besseren System sprechen?
Ja, das wird sich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren zeigen. Ja, also man hat jetzt die Bereiche Staatsschutz und Nachrichtendienst auch jetzt unter einem Dach. Das heißt, wir haben einerseits wieder der Schutz gegen Verfassungsfeinde im Inneren, diese nachrichtendienstliche Geschichte und die Aufklärung von staatsschutzrelevanten Gefahrenforschung, die dort zusammenkommt. Man hat sich personell ein Stück weit neu aufgestellt. Es gibt jetzt auch die Schaffung einer Kontrollkommission. Also man hat versucht, ein paar Fehler auszubügeln. Die Details und die Arbeitsweisen werden wir in der Öffentlichkeit jetzt natürlich schwer analysieren können, weil Teil eines Geheimdienstes ist es oder eines Nachrichtendienstes ist es natürlich auch, dass die Öffentlichkeit jetzt nicht in jeden Winkel hineinblicken kann. Das heißt, wir müssen uns da ein Stück weit darauf verlassen, dass diese Neuaufstellung funktioniert hat, was wir, denke ich, wie gesagt, in ein paar Jahren sehen werden. Anlass war eben einerseits die BVT-Affäre, andererseits auch der islamistische Terroranschlag 2020 in Wien, der nicht verhindert werden konnte. Und ich glaube, das Beste ist immer, wenn, oder man merkt dann, wenn ein Nachrichtendienst funktioniert, wenn man nie was von ihm hört. Und von daher werden wir die nächsten Jahre abwarten müssen, ob das jetzt in dem Fall der Fall ist.
Dieses Thema Spionage und BVT-Skandal und Aufdeckungen und so weiter, das ist natürlich in Österreich auch ein emotionales, das spiegelt sich aber interessanterweise auch in den Umfragen ein bisschen wieder. Ich weiß, da muss man schon ein bisschen vorsichtig immer damit sein, aber es kommt eigentlich dabei raus, dass vielen dieses Thema gerade relativ egal ist. Wie erklären Sie sich das? Ist das so eine typisch österreichische Sache?
Ja, ich glaube, man muss vorsichtig sein bei solchen Umfragen, wenn es um diese Thematik geht, die einfach sehr, sehr komplex ist. Ja. Ich gehöre und Sie wahrscheinlich auch zu Leuten, die sich den ganzen Tag irgendwo mit Politik beschäftigen. Und selbst wir oder selbst ich jetzt in diesem Fall muss schauen, dass ich da den Überblick behalte, ja, dass ich die neuesten Entwicklungen und all das richtig einordne. Und wenn man dann einfach eine Umfrage macht unter normalen Leuten, die eben nicht diesen ganzen Politikkontakt haben, dann glaube ich, wird das sehr, sehr schwierig, das auch wirklich repräsentativ abzufragen. Grundsätzlich muss man sagen, dass es in Österreich einfach insgesamt so ist, dass die Verbandelung, hier sagt man Verhaberung, also die freundschaftlichen Netzwerke, der Nepotismus, etwas ist, das sich durch alle Gesellschaftsbereiche zieht. Also es ist alles politisch besetzt. Selbst es gibt hier zwei Autofahrerclubs, es gibt zwei Naturspaziergängerclubs, wenn man so möchte, den Alpenverein, und der ist christlich-konservativ. Es gibt die Naturfreunde, die sind sozialdemokratisch. Also jeder Bereich in Österreich ist politisiert. Und das gilt eben auch für den Verfassungsschutz. Das macht es auch so schwierig, Leute zu finden, die eben nicht eindeutig die Konnotation zu irgendeiner Partei haben. Und das ist natürlich etwas, das vom Vertrauen her in die Institutionen die Sache immer sehr, sehr schwierig macht. Ich glaube, dass da vielleicht noch anschließend, dass das vielleicht, sage ich mal, bei FPÖ-Wählern diese Vertrauensbasis generell brüchiger ist als bei anderen.
Lassen Sie uns bitte nochmal auf die angekündigte Anpassung des Spionagegesetzes zurückkommen. Kritiker dieser Ankündigung sagen auch schon, oha, da werden bestimmt einige Bürgerrechte gleich mitkassiert, weil Messenger-Dienste und so weiter ausgewertet werden und mitgelesen werden. Was ist davon zu halten? Ist damit zu rechnen? Geht es den Bürgerrechten an den Kragen diesbezüglich?
Ja, diese Bedrohungslage ist sehr real. Die ÖVP will im Zuge dieser Reformierung des 256 StGB eben genau diese Messenger-Überwachung mit hineinnehmen. Sie sagen, dass Österreich ist das letzte Land in Europa, in dem das nicht möglich ist. Und ich denke, dass die Grünen da durchaus auch mit sich reden lassen. Sagen wir es mal so, das wird früher oder später auch Österreich blühen, dass diese polizeilichen Ermittlungsbefugnisse dahingehend erweitert werden. Und ich rechne damit, dass die Messenger-Überwachung auch kommen wird.
Jetzt haben wir in den letzten Jahren in Österreich viele Untersuchungsausschüsse erlebt, wo auch ganz viele Chatverläufe und SMS-Verläufe zwischen Politikern hin und her gewälzt wurden, auseinandergenommen wurden, die Leute dazu befragt wurden. Tut das Österreich und auch dieser U-Ausschusskultur gut, wenn es jetzt quasi noch mehr Futter gibt, um einen U-Ausschuss zu befüllen damit? Also meine Frage zielt darauf ab, ist es nicht eh schon alles chaotisch genug?
Ja, das ist natürlich auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es in Österreich natürlich viele Problemlagen gibt, vor allem auch in dem Bereich, wo eine Partei, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch über viele Jahre ein Ministerium hatte. Da ist es mal gut, dass gewisse Grundproblematiken der Öffentlichkeit zugänglich werden, dass man überhaupt mal ein Gespür dafür bekommt, wie wird denn überhaupt kommuniziert, wie sind denn überhaupt die Realverfassung, wenn man so möchte. Es ist ja schön, dass man auf der einen Seite die formellen Abläufe hat, wie sie in der Verfassung stehen, aber es gibt immer noch die Realverfassung, wie dann wirklich agiert wird. Also ich finde, da gibt es ein gewisses Recht der Öffentlichkeit, auch darüber informiert zu werden. Allerdings muss man natürlich aufpassen, dass man da das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, weil es war bei den vergangenen Untersuchungsausschüssen natürlich schon so, dass auch Chats öffentlich geworden sind, wo man sagen muss, naja, ob da jetzt das Informationsbedürfnis so dermaßen überwogen hat für die Öffentlichkeit oder ob es nicht darum ging, das Ganze parteipolitisch zu verwerten oder eine gewisse Sensationslust zu befriedigen. Das ist manchmal ein schmaler Grat, auf dem man da wandelt, sage ich mal so.
Sagt der Politikberater Robert Willacker. Wir sprachen mit ihm über das Thema Spionage und vor allem den BVT-Skandal, der gerade in Österreich heiß diskutiert wird. Herr Willacker, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Vielen Dank.